Hallo und herzlich willkommen zu Noodle to go mit
Christina und Magdalena,
der Podcast als Wegbegleiter in der bunten Welt der Ernährung.
Hallo Christina.
Hallo Magdalena.
Wie geht's?
Ja, ich habe schöne Ostern verbracht und habe ein paar Ostereier gefunden. Und wie war es bei dir?
Hast du Ostereier auch gefärbt?
Nein. Das mache ich nicht.
Okay.
Ich glaube, das habe ich nicht einmal gemacht, wie die Kinder klein waren, weil da bin ich nicht so die Kreative und
aufwendig.
Ja, für mich. Aber ich finde es sicher lustig. Und als Kind haben wir Ostereier gefärbt und ich kann mich sehr gut erinnern, dass die Eier auszublasen. Hast du das schon mal versucht, wenn man so für so einen Osterstrauß, Palmkatzerl und so, wo man so diese selbst gemalten Ostereier drauf, und das Ausblasen vom Eiklar und vom Dotter, das ist total schwer gewesen. Dann ist es oft gesprungen. Das habe versucht.
Kann ich mich auch noch erinnern, als Kind habe ich das gemacht. Das ist auch schon länger her.
Ja.
Ich habe auch die Tage genossen, das schöne Wetter, bisschen Sport.
Radfahren. Ja. Und hast du ein paar Ostereier gefunden auch?
Ich habe sie versteckt.
Sehr schön.
Für meinen kleinen Neffen. Ja, das war lustig.
Ja, das ist immer lustig, ja. Hoffentlich findet man dann immer oder hat man alle gefunden.
Ja.
Wobei, in der Natur holen sich dann die Tiere auch. Das ist ja dann nicht so schlimm.
Man kann ja dann nochmal, wer das versteckt hat, kann dann nochmal kontrollieren gehen.
Aber was ich immer spannend finde, ist, jedes Jahr zur gleichen Zeit, eben aufgrund von Ostern, ist immer das Thema der Eier ein großes. Immer wieder werden die Eier dann natürlich in Frage gestellt, ob sie denn wirklich so nahrhaft sind, ob sie nicht eher den Cholesterinspiegel gefährden. Hast du das auch wieder mitbekommen?
Ja.
Was hast du da? Hast du da irgendwas wahrgenommen wegen Cholesterin oder hast du dazu mal konkret Fragen?
Ja, zum Cholesterin haben wir ja mal kurz geredet in der Folge Eiweiß, war das?
Ja.
Seitdem machen wir auf jeden Fall nicht mehr so viel Sorgen wegen Cholesterin.
Sehr gut.
Warum braucht man sich da keine Sorgen machen, Christina?
Also das Cholesterin in der Nahrung selber hat wenig Einfluss auf das Cholesterin, das wir dann in unserem Körper haben, was manchmal zu hoch ist. Und vielleicht eine Information, die wir noch nicht kundgetan haben, wenn man jetzt ein Blutbild machen lässt und den gesamten Cholesterin feststellen lässt, dann wird dieser Gesamtcholesterin nochmal unterteilt in das sogenannte LDL und HDL. Das haben wir schon besprochen. Und das LDL ist das schlechte Cholesterin, das sich an den Gefäßen ablegen kann. Und wenn da jetzt zum Beispiel dieser LDL-Wert sehr hoch ist, jenseits von 100, 130 und drüber, dann ist es manchmal so, dass der Arzt empfiehlt, Statine zu nehmen. Das sind sogenannte Cholesterinsenker, dass das Cholesterin sich nicht an den Gefäßen ablegen kann. Was aber dann wichtig wäre, was vielleicht ein neuer Input heute ist, man könnte dann im Blutbild auch veranlassen, das Lipoprotein A anschauen zu lassen. Das Lipoprotein A ist ein Faktor im Blut, der anzeigen kann, ob es mehr oder weniger eine genetische Voraussetzung für Gefäßverkalkung gibt. Das ist ganz gut, wenn der Wert niedrig ist. Und das sieht man aber aufgrund des Referenzbereiches. Werte unter 5 oder noch besser unter 3 sind großartig. Werte jenseits von 10 sind dann nicht so gut. Aber man erkennt das eben aufgrund der Referenzwerte. Aber das ist etwas, was nicht standardmäßig im Blutbild festgestellt wird, wo man extra den Hinweis gibt dem Arzt. Beziehungsweise wenn schon eine erhöhte Cholesteringeschichte regelmäßig vorliegt, dann kann es passieren, dass der Arzt selber die Idee hat, diesen Wert mit aufzugreifen. Und wenn dann dieser Wert nicht erhöht ist, das LDL hoch ist und wenn dann zum Beispiel man noch ernährungstechnisch Potenzial hat, sich zu verbessern, dann muss man nicht sofort Statine nehmen. Und was man auch macht, ist die Karotis schallen lassen, die Hauptschlagader, weil das ist schon so ein Indikator für Gefäßverkalkung schon ganz allgemein. Also der neue Input ist eigentlich Lipoprotein A im Blutbild anschauen lassen und für die Eier, um auf das zurückzukommen, die Eier selber sind großartige Nahrungsmittel. Ich bin halt immer ein Befürworter in dem Fall bei Eiern von Bio-Freiland, weil dann die Tiere entspannter sind. Und wenn die Tiere entspannter sind und biologisch gefüttert werden, dann kann man sich vorstellen, ist das, was das Huhn auch produziert, auch besser für uns Menschen.
Und warum sind Eier noch so wertvoll?
Weil das Eiweiß, das tatsächlich im Ei enthalten ist, hat eine sogenannte biologische Wertigkeit von 100. Das heißt, dass man dieses Eiweiß für den Körper zu 100% zu eigen machen kann. Und das ist eigentlich auch so diese Grundlinie, also das ist das perfekte Eiweiß in der Struktur, im Aufbau für uns Menschen. Natürlich kann man auch das Eiweiß aus dem Fleisch beziehen oder auch aus Linsen und Bohnen. Aber wie gesagt, die biologische Wertigkeit ist da 100. Also 100% des Eiweiß aus dem Ei können wir uns zunutze machen. Also wertvoll. Abgesehen davon sind auch andere Stoffe drinnen. Der Nachteil vom Ei sind natürlich auch die gesättigten Fette, die dann auch die Triglyceride im Blut ansteigen lassen können. Nur wenn ich jetzt eine allgemein normale Ernährung habe und ich esse jeden Tag ein Ei, passiert mir nichts. Aber wenn ich jetzt jeden Tag Wurstiges esse, Salami esse, Speck esse, Fleisch esse, also abwechselnd nicht alles auf einem Tag, und dann esse ich auch noch regelmäßig ein Spiegelei dazu, na, dann wird es zu viel, aber dann wird es zu viel, weil alles zu viel an Fett, an gesättigten Fetten aufgenommen wird. Aber das Ei selber, man könnte ziemlich sicher bei einer normalen Ernährung 2 Eier pro Tag locker verkraften, ohne dass man da jetzt irgendwelche Blutwerte in die Höhe schießen lässt.
Und ich habe das Gefühl, dass mehrere Menschen jetzt auch auf fleischlose oder auf fleischreduzierte Ernährung umsteigen, aus diversen Gründen. Und da haben wir auch eine Frage aus dem Publikum, und zwar: Muss man bei der vegetarischen Ernährung mit Mangeln rechnen, oder welche Rolle spielen da Eier, und welche Eiweißalternativen gibt es da in dem Sinne, gut, die man auch gut aufnehmen kann?
Mhm. Vielleicht, was eine ganz wichtige Vorinformation ist, wenn ich jetzt mich grundsätzlich sehr gut ernähre und eigentlich auch schon ein vernünftiges Bild der Ernährung habe, was bedeutet, dass ich sehr abwechslungsreich und regelmäßig mich vor allem versorge, dann ist das Weglassen von Fleischprodukten, weil das ist vegetarische Ernährung, bedeutet nicht das Weglassen aller tierischer Produkte, sondern eben, wie du sagst, nur das Fleisch oder die fleischigen Produkte, das wie Wurst und Schinken und so weiter, dann ist das nicht so schlimm. Das Problem, was wir allerdings haben, ist, dass Menschen oft schon von der Grundernährungssituation sehr schlecht sind, kein gutes Verhalten an den Tag legen und dann entschließen, auch noch das Fleisch zu reduzieren oder gar wegzulassen. Deswegen ist da für mich immer die Vorbotschaft: Vorher mal schauen, wie ernähre ich mich überhaupt. Wenn ich schon was ändern möchte in meinem Ernährungsstil, dann sollte ich mal schauen, tue ich es so, wie es meinem Körper auch gut tut, oder nur meinem Kopf. Denn es kann ja sein, dass es mir gut tut, einen halben Tag nichts zu essen auf der seelischen Ebene, weil ich das Gefühl habe, ich bin tüchtig, ich spare Kalorien ein, aber auf der körperlichen leide ich. Und wenn ich dann auch noch das Fleisch weglasse, dann kann das ganz schön in die verkehrte Richtung gehen. Und wenn ich aber dann tatsächlich alle Grundlagen einer vernünftigen Versorgungsstrategie beherzige und das Fleisch dann meide, reduziere, gar weglasse, dann ersetze ich es als Vegetarier unbedingt, vielleicht auch mal mit Milchprodukten, eben auch mit Eier. Die sind ja bei einer ovo-lacto-vegetarischen Ernährung erlaubt und auch möglich. Und natürlich sind Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen, auch Sojaprodukte und Tofu alles gute Quellen. Pflanzliche Eiweißquellen sind von der biologischen Wertigkeit etwas schlechter als die tierischen, aber in guten Kombinationen mit Getreide etc. ist es zum Beispiel, haben wir schon auch in der veganen Folge gehört, auch möglich, sich sehr effizient mit Eiweiß zu versorgen.
Eine Hörerin hat noch gefragt, wie man Eisen am besten aufnehmen kann, weil sie oft einen Eisenmangel hat und sie würde eigentlich auch weniger Fleisch essen gerne.
Mhm.
Worauf sollte man da achten? Weil man sollte auch keinen Kaffee trinken, das weiß sie auch. Und ich glaube auch keinen Tee, also Matcha oder Schwarztee oder sowas in die Richtung hemmt auch die Eisenaufnahme, oder?
Also es ist so, dass Eisen muss, also das vor allem das tierische Eisen, was wir aufnehmen, muss im Magen umgewandelt werden von einem dreiwertigen Eisen in ein zweiwertiges Eisen, damit es sozusagen auch dann vom Darm, wenn es dann vom Magen weiterwandert in den Darm, in den Blutkreislauf aufgenommen, also sogenannt resorbiert werden kann. Und dazu benötigt es auch noch zusätzlich einen Begleiter, das Vitamin C. Also das bedeutet aber nicht, dass ich zwingend immer Fleisch zum Beispiel mit Orangensaft kombinieren muss, denn die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man bei einer Mahlzeit Vitamin C zuführt. Das läuft quasi völlig von alleine relativ ganz gut ab. Es gibt natürlich auch Eisen, nicht nur im Fleisch, sondern auch in der Pflanzenkost. Da sind natürlich auch Hülsenfrüchte ein Thema. Der Spinat ist immer ein Lebensmittel, das stark aufleuchtet, wenn es ums Eisen geht, was aber dann letztendlich gar nicht so viel hat in der Quantität. Und es ist es auch bei Nüssen und anderen, auch grünen Pflanzen natürlich so, dass Eisen gut vertreten ist. Allerdings ist es manchmal auch so, und ich habe die Frage gelesen von der Hörerin, dass sie auch scheinbar nicht fähig ist, Eisen gut zu speichern oder aufzunehmen. Und da ist das Dilemma manchmal, und das ist auch so, dass sehr viele Menschen davon betroffen sind, ist möglicherweise eine Gastritis. Und Gastritis bedeutet eine Entzündung der Magenschleimhäute, was sich nicht immer gleich in akuten Schmerzattacken auswirken muss. Aber es kann halt passieren, dass da die Magenschleimhäute entzündliche Prozesse haben, eben durch zu viel Magensaftproduktion etc. Und dann kann das Eisen eben nicht umgewandelt werden und in dem Fall kann es dann auch nicht genutzt werden. Oder ein Hemmer von Eisenresorption bzw. Umwandlung ist auch der Heliobacter pylori. Das heißt, das ist ein Bakterium im Magen, das dazu führt, dass das Eisen auch nicht nutzbar ist. Da wäre es halt dann unter Umständen nicht uninteressant, das anzuschauen zu lassen, aber das muss man leider sagen, kann man nicht jetzt über ein Blutbild feststellen, sondern da muss man eine Magenspiegelung machen, da wird dann etwas entnommen und daraufhin kann man schauen, ob man diesen Bakterienstamm mit sich trägt. Und ist das tatsächlich der Fall, braucht es eine relativ starke Antibiotikakur, das sind dann richtige Hämmer, die man nehmen muss, aber das braucht es dann, um dieses Bakterium dann zu vernichten.
Das heißt, für Gerichte, worauf sollte man da achten? Ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, dass fürs Frühstück Vollkornbrot mit Hummus und Paprika gut ist oder Porridge mit Beeren, also mit Vitamin C-reichem Obst. Und dass man Joghurt nicht unbedingt dazu nehmen sollte, weil Kalzium wieder die Eisenaufnahme hemmt. Stimmt das?
Ja, also eigentlich, das ist immer so, dass es, man muss sich das so vorstellen, wenn wir was essen, es gibt immer gegenseitige Wechselwirkungen im positiven wie im negativen Sinne. Das heißt, das ist klar, dass manche Mineralien sich gegenseitig beflügeln und aber auch so manchmal auch sich ein bisschen hemmen, weil sie manchmal die gleichen Transportmechanismen benötigen, um überhaupt ins Blut aufgenommen werden zu können. Aber man muss da ein bisschen auch die Kirche im Dorf lassen, weil es ist halt wichtig, dass man trotzdem den Fokus hat auf, was vertrage ich gut, was schmeckt mir gut, was macht mich satt, was möchte ich auch essen, was mir gut bekommt. Weil wenn ich da zu viel hineininterpretiere oder mir zu viele Sorgen mache, dass wenn ich jetzt das Joghurt mit dem Hafer esse oder wie auch immer, dass ich dann zu wenig Eisen aufnehmen kann, dann habe ich schon einen Stress damit und das wirkt sich wieder auf, zum Beispiel, ich fantasiere jetzt ein bisschen auf die Gastritis aus und ich habe dann nichts davon. Also es ist so, dass ich das alles, wenn man nicht sich, und das ist der Grundtenor, und das habe ich schon zuerst gesagt, wenn man sich grundsätzlich gut versorgt, dann gleicht sich das meistens wirklich aus. Wenn junge Frauen, und Frauen sind da durch ihre monatliche Regelblutung halt leider auch betroffen oft vom Eisenmangel. Wenn man aber schaut als junge Frau, die zusätzlich auch, was ich ja gelesen habe, sehr sportlich ist, dass ich mich ausreichend mit eben Mahlzeiten versorge und nicht immer der Energie nachlaufe und daher auch nicht immer den Mineralstoffen nachlaufe, wenn ich mich auch adäquat mit Mineralstoffen versorge, im Sinne von, jetzt trainiere ich viel, ich schwitze viel, ich nehme vielleicht Elektrolyte zu mir, sei es jetzt in Form eines gespritzten Apfelsaftes oder ich investiere sogar in ein Mineralstoffgetränk irgendeiner Marke, einen sportlichen Anbieter. Aber wenn ich quasi so punktuell alles betrachte, das wird dann schwierig. Und ja, es gibt Frauen, da muss man manchmal tatsächlich mit einer Eiseninfusion nachhelfen, weil man dadurch den Magen-Darm-Trakt ausspart und daher diese Hemmungen, die sich manchmal ergeben durch Gastritis, Bakterien, entzündliche Prozesse im Darmbereich aussparen kann und das Eisen direkt ins System flutet und den Körper versorgt.
Ich hatte auch mal so eine Eiseninfusion und dann auch Eisenüberschuss eigentlich. Ist das auch gefährlich?
Also das kommt immer darauf an, wann man die Eisinfusion hatte und wann du dann das Blutbild machen hast lassen. Wenn dann kurzfristig danach ein Eisenüberschuss vorhanden ist, dann ist das sicherlich nicht bedenklich. Wenn der aber dann stehen bleibt, dieser Überschuss, dann nennt man das, oder es kann dann sein, dass man, so Hämochromatose ist es dann nicht, aber man kann halt das Eisen dann nicht ganz gut abbauen. Und dann muss man halt überlegen, ob so eine Eisinfusion tatsächlich dann Sinn gemacht hat. Alles, was in Wahrheit im Körper viel zu viel ist, aber auch viel zu wenig ist, ist nicht gut. Und eine Eisenspeicherkrankheit, das gibt es, die heißt eben Hämochromatose, da kann das Eisen sich sozusagen ablagern und das ist gefährlich, weil es genauso da die Gesundheit oder die Qualität der Sauerstoffzirkulation massiv beeinflussen kann. Und früher hat man einen sogenannten Aderlass gemacht, das heißt, es wurde dann Blut abgenommen oder man ging halt Blut spenden, hat sozusagen einen Überschuss an Blut nicht, aber eben an Eisen dadurch abgebaut. Das Blut wurde dann nachproduziert und muss nachproduziert werden, aber das Eisen verdünnt sich dadurch, logischerweise. Das ist dann der Vorteil, aber da hat man, das ist jetzt schon sehr medizinisch und spezifisch. Wichtig ist, kommen wir zurück, Frauen, sportliche Frauen, und ich war auch eine sportliche junge Frau, ich hatte auch in der Jugend öfters mal einen Eisenmangel und da wird man müde, da spürt man auch beim Laufen, dass einem mehr oder weniger der Sauerstoff fehlt, weil der Transport schlechter wird, und dann gibt es dafür Eisenpräparate, die man dann einfach nimmt, weil man kann es dann in einem Eisenmangel nicht mit der Ernährung ausgleichen. Und was ich auch gelesen habe bei der Hörerin ist, dass sie dann diese Eisenpräparate nicht so gut verträgt, und das ist tatsächlich so, da kann man dann Verdauungsthemen bekommen und da greift man dann in letzter Konsequenz eben zur Infusion, um das gastrointestinale Geschehen nicht irgendwie da zu beeinträchtigen. Ja.
Und als Frau ist man ja dann auch oft während der Regelblutung schwächer und hat nicht so viel Energie.
Ja.
Sollte man dann eigentlich Sport machen?
Das muss man sagen, ist eine ganz individuelle Angelegenheit, weil ich denke mir, es gibt Frauen, die wollen dann eh gar keinen Sport machen. Es gibt ja auch unterschiedliche Intensitäten der Regelblutungen und da kann manche Frau auch zum Teil gar nicht das Haus verlassen. Daher ist auch keine Idee des Sportelns dann. Aber es gibt Frauen, die das absolut gerne haben, auch in dieser Phase ihrer monatlichen Situation das zu betreiben an Sportlichkeit. Das ist völlig wirklich individuell zu betrachten. Und da muss man auch sagen, wenn man als Frau das Gefühl hat, ich möchte jetzt Bewegung machen, trotz der Regelblutung, dann wird es auch keinen Schaden anrichten. Wenn ich aber innerlich das Gefühl habe, ich sollte trainieren, aber ich möchte gar nicht, dann sollte ich auf die innere Stimme hören und sagen, ich gehe heute nicht, weil es passt nicht. Das tut dem Körper wahrscheinlich dann nicht so gut. Ja. Also hier ist die Individualität gefragt, aber das Problem ist hier auch, dass manchmal Frauen ja auch sehr getriebene sind, was die Sportlichkeit betrifft, auch dann in dieses schlechte Gewissen reinrutschen. Und da ist, so wie wir es schon öfters auch besprochen haben, so wichtig, dass man da bei sich bleibt und auf seinen Körper Acht gibt und dass man einfach dieses Extremverhalten ein bisschen überlegt.
Und wenn man jetzt kein Fleisch isst, um nochmal kurz auf das zurückzukommen, hat man dann oft Vitamin B12, Jod, Eisen, Zink, Kalzium, Vitamin D, Riboflavin und Omega-3-Fettsäurenmangel?
Oh, das sind jetzt... Oder? Nein, also das will ich jetzt gleich einmal sagen, auf jeden Fall nein, weil zum Beispiel die Omega-3-Fette überhaupt gar nichts mit Fleisch tatsächlich zu tun haben. Omega-3-Fette sind nicht kurzkettige, gesättigte Fette wie im tierischen Fleisch, aber sie kommen zum Beispiel im Fisch vor, also der Lachs, die Makrele etc., die haben schon Omega-3-Fette und zwar sehr, sehr, sehr wertvoller als für uns Menschen, wertvoller als die im Pflanzen. Aber was hast du noch aufgezählt?
Zink.
Zink. Zink kommt extrem viel vor, auch in Pflanzenkost, in Getreide, in Hülsenfrüchten und so weiter. Zink ist ein wichtiger, wichtiger Mineralstoff. Das ist vielleicht ganz gut auch für Frauen, die sich wirklich vegetarisch ernähren. Also Zink kommt natürlich auch in tierischen Lebensmitteln vor. Und wenn jetzt Frauen aber zum Beispiel so sehr reduziert essen und aber so in dem Alter kommen, wo sie schon an Familienplanung denken, dann ist es schon wichtig zu schauen, dass man sehr brav isst, auch ausgewogen, regelmäßige, ausreichende Mahlzeiten. Ich muss das immer wieder betonen. Denn ein Zinkmangel kommt jetzt nicht so häufig vor, aber ein Zinkmangel in der Schwangerschaft würde bedeuten, dass das Kind, das noch heranwächst im Mutterleib, quasi auch dieses Defizit zu spüren bekommt, in der Form, dass die sogenannte Thymusdrüse, das ist, sitzt quasi in der Nähe der Schilddrüse, das ist ein extrem wichtiges Immunorgan, das ist wichtig für die Differenzierung der Immunzellen. Und diese Thymusdrüse wird nicht ausreichend entwickelt. Das bedeutet, wenn ein Zinkmangel vorliegt, und das bei der Schwangeren, und das bedeutet dann in letzter Konsequenz, dass das Kind mit einem Immundefizit auf die Welt kommt. Das kann man dann auch nicht nachkorrigieren. Daher ist eben so, wenn Frauen sehr achtlos im Sinne von, ich esse lieber weniger als mehr, ich versuche abzunehmen oder sonstiges und da einfach sehr im Mangel sind zum Teil, ist das natürlich ungünstig. Ja. Also Zink hilft dann manchmal tatsächlich auch in Form von Fleisch aufgenommen zu werden, aber man kriegt es auch woanders her.
Was war Jod noch? War noch dabei.
Also Jod ist sehr schwer über die Nahrung aufzunehmen. Es ist tatsächlich so, das wird man vielleicht schon mitbekommen haben, dass man jodiertes Speisesalz kaufen kann. Also wir supplementieren das einfach quasi selbstverständlich. Mittlerweile, glaube ich, ist es so, eh schon seit längerem, dass auch die Bäcker zum Teil eben nicht mehr jodiertes Salz verwenden sollen, weil es eben auch Schilddrüsenerkrankungen gibt, wo man Jod aussparen soll und das wäre halt für diese Menschen dann schwierig, dass sie dann normales Brot kaufen können, aber im Grunde genommen ist Jod etwas, was über Speisesalz in Wahrheit zugeführt wird, muss man zuführen.
Kalzium war noch ein Thema.
Kalzium ist auch im Pflanzenkost enthalten, aber tierische Produkte wie besonders Milchprodukte, im Besonderen der Topfen, sind halt sehr gute Kalziumspender. Hier kann das Kalzium einfach sehr effizient genutzt werden. Aber Brokkoli hat zum Beispiel auch Kalzium oder Sesam. Aber wenn wir jetzt an Sesam denken, also man isst jetzt nicht eine Handvoll Sesam einfach so. Ja? Das heißt, die Ausbeute, die man da bekommt, ist ja dann doch überschaubar. Außer man isst Hummus, da ist viel Sesam drinnen. Aber da ist vor allem Sesamöl drinnen, glaube ich.
Ja, genau.
Also im Sesamöl. Und
Kichererbsen.
Ist es ja nicht so. Kichererbsen ist auch Kalzium drinnen.
Mhm. Okay. Vitamin D wurde auch aufgezählt.
Also Vitamin D ist etwas, was absolut nichts mit dem Fleisch zu tun hat. Definitiv nicht. Vitamin D ist ein Vitamin, das wir selber herstellen können mit UV-Licht, aber nicht mit dem UV-Licht zwischen Oktober und März, sondern nach dem März erst. Deswegen ist es auch wichtig, dass man in diesen Monaten auf Supplemente greift. Und ich habe mich jetzt ein bisschen damit befasst, mit dem Vitamin D, deswegen ist es gut, dass du das jetzt da hereinbringst. Tatsächlich ist es so, dass man 2000 internationale Einheiten an Vitamin D täglich zuführen soll, kann, darf, über das ganze Jahr, selbst wenn der Vitamin-D-Speicher im Blutbild festgestellt, völlig in der Norm liegt. Das Besondere am Vitamin D ist, dass wenn wir jetzt sehr viel zuführen, sei es jetzt durch Supplemente, sei es auch durch gewisse Nahrungsmittel, die sehr selten, also ganz wenige gibt es, und dann auch noch selber produzieren über die Haut durch die Sonneneinstrahlung, dann ist es so, dass da ein Gen quasi freigemacht wird, dass Enzyme freisetzt, die das Vitamin D wieder abbauen, beziehungsweise wir selber weniger Vitamin D produzieren, weil genug da ist. Und eine Vitamin D-Vergiftung kommt schon vor, aber nur bei Menschen, die wirklich also extrem Vitamin D zuführen, und extrem bedeutet bis zu 30.000 bis 50.000 internationale Einheiten täglich und das wirklich über einen langen Zeitraum. Und das ist gefährlich. Vielleicht noch ergänzend, das will ich noch anbringen, Vitamin D ist nicht nur wichtig für die Knochen, es ist nämlich sehr bekannt geworden daher, dass man erkannt hat, dass ein Vitamin D-Mangel zu Rachitis, zu Knochenverformungen und so weiter führen kann. Das haben wir schon einmal aufgegriffen bei dem Thema Osteoporose, kann man vielleicht nochmal nachhören. Aber was jetzt da immer mehr herausgekommen ist und das eindeutig bewiesen wurde, auch mittlerweile über eine groß angelegte Studie, mit 25.000 Teilnehmern über 5 Jahre. Und zwar hat man da festgestellt, dass eine Supplementierung trotz gutem Speicher das Krebsrisiko um 25% reduzieren kann bei dieser Supplementierung. Aber da sprechen wir hier hauptsächlich von auch Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern. Aber das ist wirklich schon toll, wenn man so relativ einfach da einen positiven Beitrag leisten kann. Allerdings ist diese Menge mit 2000 internationalen Einheiten tatsächlich beschränkt auf Normalgewichtige. Man weiß daher, dass dieser Effekt bei Normalgewichtigen stattgefunden hat. Man weiß es nicht von Übergewichtigen.
Und noch eine Frage, weil du gesagt hast, zwischen Oktober und März kann man das durch die Sonneneinstrahlung nicht aufnehmen. Liegt das an dem Winkel bei uns hier, das in unserem Kreis?
Das ist das UVB-Licht, das wir brauchen, das eben in diesen Monaten nicht, also von der Intensität her nicht quasi ja hereinbricht zu uns. Und wir brauchen dieses Licht, damit eben unter der Haut diese Stoffe umgebaut werden können. In Wahrheit ist das ein hochkomplexer Prozess und eigentlich total großartig, das, was unser Körper hier kann. Und was ich total spannend finde, ist, dass zum Beispiel in Afrika die Maasai, die haben ja keine Supplemente und die wurden aber untersucht und die haben wirklich extrem hohe Speicher an Vitamin D, weil einfach das Sonnenlicht ständig auf diese dunkle Haut scheint und hier einfach der Körper das selber reguliert. Das ist das, was wir ja Menschen von Natur aus evolutionstechnisch gelernt haben. Das findet dort noch statt, auf natürliche Art und Weise. Und wir leben nicht mehr auf natürliche Art und Weise. Das heißt, wir sind in Büros eingesperrt oder wie auch immer. Und da ist es halt wichtig, dass man dann unter Umständen tatsächlich hier unterstützt. Das würde ich dann so sehen, ja. Mhm. Vitamin B12 war noch, glaube ich, wichtig.
Genau.
Also Vitamin B12, das ist auch so eine Geschichte. Ich esse zum Beispiel Fleisch und nicht viel, aber doch. Und eigentlich kann man einen Vitamin B12-Speicher von bis zu 5, sogar 8 Jahren halten, weil man nicht so wahnsinnig viel braucht. Aber die Sache ist die, man braucht einen besonderen Faktor, der sogenannte Intrinsic-Faktor, der wird im Magen freigesetzt, der muss sich mit dem B12 verbinden, damit das Ganze resorbiert wird, haben wir schon heute gehört, aufgenommen werden kann. Und hier ist auch das Thema, dass es manchmal genetisch bedingt eine schlechte bis gar keine Freisetzung dieses Faktors kommt, mit der Zeit, im Alter oder aber auch durch Gastritis, dass durch die Entzündungen der Magenschleimhäute die Zellen, die diesen Intrinsic-Faktor freisetzen, beleidigt sind, es zu einer schlechteren Freisetzung kommt und das B12 nicht resorbiert. Es wird zwar mit der Nahrung zugeführt, aber es kann nicht resorbieren. Das heißt, auch Frauen, Männer, die Fleisch essen können, daher manchmal B12-Mangel haben und das ist sehr schlecht, weil das B12 ein ganz wichtiges Vitamin ist für die Zellteilung, die Differenzierung und so weiter. Und wir sind ständig in der Zellteilung, in der Differenzierung, weil wir ja nicht starr sind. Wir müssen ja ständig Zellen erneuern, abbauen und so weiter. Ja. Also das heißt, unabhängig, ob ich Fleisch konsumiere oder nicht, kann es passieren, den Mangel zu haben, kann ich über ein Blutbild feststellen. Aber natürlich sind Menschen, die jetzt Fleisch essen, weniger gefährdet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie es nutzen können, größer ist. Ja.
Und Riboflavin?
Riboflavin ist auch ein B-Vitamin, das eigentlich sehr weit verbreitet ist, das auch wirklich normalerweise in unseren Breiten keine Mangelernährung zeigt. Also wir sind ja nicht mangelversorgt an Riboflavin. Das ist viel in Getreide enthalten, aber natürlich auch im Fleisch. Aber da die Menschen ja doch eben Haferflocken essen oder Granola oder was auch immer, es ist natürlich auch ein bisschen im Gemüse drinnen, ist das kein Problem. Ist kein Mangelvitamin in unseren Breiten. Würde ich nicht sehen. Mhm. Aber zum Beispiel,
sehr gut aufgeklärt.
Ja, aber zum Beispiel, ich glaube, es gibt tatsächlich in Ländern, wo halt oft Unterversorgung vorliegt, bewirken solche Vitaminmangelgeschichten, Krankheiten wie Beriberi oder sonstiges, das sind interessante Namen teilweise, aber das ist dann wirklich, weil die so eine einseitige Ernährung haben, dass sie dann natürlich dadurch auch gewisse Krankheitsbilder zeigen. Oder Vitamin A-Mangel und so, was zu Erblindungen führen kann. Aber das ist halt so extrem, dass das findet bei uns nicht statt. Ja.
Sehr interessant.
Ja.
Hast du noch was am Herzen?
Viele Fakten. Ich habe viel am Herzen. Ja, also eigentlich im Moment nicht. Ich glaube, wir haben heute einen Bogen gespannt von den Ostereiern, also dem Eiweiß aus den Eiern zu der vegetarischen Ernährung und zum Eisen. Ich denke, es war einiges Informatives drinnen und wichtig wäre, glaube ich, ein bisschen wirklich so diese Ausgewogenheit, die Regelmäßigkeit immer drinnen zu lassen und nicht dieses Extremverhalten. Das ist, finde ich, wichtig. Wie siehst du das?
Ja, ich achte drauf, dass ich mich ausgewogen ernähre. Also, ich habe immer deine Worte im Ohr.
Ja, ich habe dich jetzt von deinem Frühstück abgehalten, wolltest ja Frühstück immer durch lauter reden.
Ich habe sogar ein paar Bisse gegessen und ich werde jetzt eh noch mehr essen und ich habe dir auch einen Grüntee gemacht.
Ah, sehr gut. Werde ich jetzt dann mir einverleiben und dadurch einen Booster bekommen, weil ich das so selten trinke, dass das wahrscheinlich den Effekt bei mir hat. Aber ja, na, dann
hast du gleich ganz viel Energie für deine Gartenarbeit.
Genau, heute. Weil die steht jetzt vor der Tür, die Gartenarbeit. Also in diesem Sinne freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Ich mich auch. Danke fürs Zuhören. Wenn dir unsere Folge gefallen hat, aktiviere die Glocke, dann verpasst du keine Folge. Und am besten unterstützt uns, indem du uns weiterempfiehlst, folgst, kommentierst oder positive Bewertungen hinterlässt. Dankeschön!